Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Im Januar 2011 stellte Andrea Rossi ein Gerät vor, bei dem, so erklärte es der Erfinder, Nickelatome Neutronen aufnehmen und zu Kupfer umwandeln. Damit fände eine sogenannte Transmutation statt, bei der Wärme frei wird, eine Kernfusion bei niedrigen Temperaturen.
I cannot enter in the details.
Einzelheiten, so Andrea Rossi, könne er natürlich nicht preisgeben, allerdings für 1,5 Millionen Euro einen 1-Megawatt-Reaktor anbieten. Ein klarer Fall für unsere Rubrik Tolle Idee, was wurde daraus? Wir beschäftigen uns außerdem mit der globalen Stickstoffemission der Tierhaltung und mit einer Studie zu einem allgemeinen Bluttest auf Krebs. Am Mikrofon der Sendung Uli Blumenthal. Vor gut 100 Jahren entwickelten die beiden deutschen Chemiker Fritz Haber und Robert Bosch das Haber-Bosch-Verfahren. Das war die Geburtsstunde des Kunstdüngers, der fortan die landwirtschaftlichen Erträge explodieren ließ. Das hatte allerdings eine unerwünschte Nebenwirkung. In Industrie- und Schwellenländern erstickte die Umwelt inzwischen förmlich an Stickstoff. Und obwohl das Problem im Prinzip schon seit Jahrzehnten bekannt ist, geschieht jetzt immer noch zu wenig, um es zu entschärfen. Das unterstreichen hier zwei neue Studien in den Fachzeitschriften Nature Food und Nature Sustainability. Details zu diesen Studien von Volker Mrasek.
Die Aufzucht von Rindern, Schweinen und Geflügel, die Produktion von Fleisch, Milch und Eiern, all das führt zu Emissionen von Stickstoff, nicht nur durch die Ausscheidungen der Tiere, sondern auch durch den Einsatz von Stickstoffdünger beim Anbau der Futterpflanzen fürs Vieh. Forscher haben jetzt kalkuliert, welche Stickstoffmengen dabei weltweit in die Umwelt gelangen, zum Beispiel in Form von Ammoniak, Nitrat, Lachgas und Stickoxiden. Eine derart umfassende Studie habe es bisher nicht gegeben, sagt Aimable Uwizeye, Veterinärexperte aus Ruanda. Er zählt zu den Autoren und arbeitet bei der FAO, der Organisation für Ernährung und Landwirtschaft der Vereinten Nationen, in Rom.
Es ist eine Lebenszyklusanalyse. Wir berücksichtigen hier also die Stickstoffemissionen entlang der ganzen Herstellungs- und Versorgungskette, auch durch den globalen Transport von Futtermitteln. Und wir kommen zu dem Schluss, dass die Tierhaltung jedes Jahr 65 Millionen Tonnen Stickstoff emittiert. Das entspricht einem Drittel aller durch den Menschen verursachten Emissionen von Stickstoff.
Andere wichtige Quellen sind der Verkehr, die Industrie, fossile Kraftwerke und der Anbau von Pflanzen für die menschliche Ernährung. Die Stickstoffausträge der Tierhaltung seien so groß, allein dadurch gerate die Umwelt an die Grenzen ihrer Belastbarkeit, beklagen die Autoren der Studie. Unter ihnen ist auch Henning Steinfeld, deutscher Agrarökonom bei der FAO.
Die Emissionen in der Tierhaltung sind geringer als in der Herstellung der Futtermittel, die für die Tiere eingesetzt werden. Etwa 2/3 der Gesamtemissionen sind zurückzuführen auf den Stickstoffeinsatz in der Düngung der Futtermittel. Vor allen Dingen Mais ist hier wichtig.
In die Umwelt gelangt der Stickstoff dann, wenn Landwirte zu viel Dünger auf ihren Feldern ausstreuen oder wenn das zum falschen Zeitpunkt geschieht. Die Ackerpflanzen können den für sie wichtigen Nährstoff dann nur zum Teil aufnehmen. Die höchsten Stickstoffausträge sind mit der Haltung von Rindern, Büffeln und Milchkühen verbunden. Und es gibt regionale Schwerpunkte.
Hotspots sind vor allen Dingen die Bereiche, wo wir eine intensive Tierhaltung haben, wo wir hohe Tierdichten haben. Wenn Sie sich zum Beispiel Nordwestdeutschland anschauen oder auch die Niederlande. Es ist in Asien der Fall, im südlichen Teil von Brasilien, in Mexiko, in den Vereinigten Staaten. Das sind alles Gebiete, wo viele Futtermittel eingesetzt werden und wo natürlich auch die Ausscheidungen der Tiere ein Emissionsproblem darstellen.
2/3 aller Stickstoffemissionen verortet die Studie dabei in Asien. Mit der Situation dort ist auch David Kenter vertraut, Assistenzprofessor für Umweltstudien an der New York University in den USA.
China, India, Pakistan, Vietnam.
China, Indien, Pakistan, Vietnam. Dort wird massiv überdüngt, weil der Staat das großzügig subventioniert. In China werden Stickstoffmengen eingesetzt, die 4-, 5- oder 6-mal größer sind als irgendwo sonst auf der Welt, eben weil diese Düngemittel so billig sind. In Indien fließt jedes Jahr 1% des Bruttoinlandsprodukts in die Subventionierung von Düngern. Das ist ein großer Batzen Geld.
Zusammen mit einigen Kollegen legt Kenter jetzt ebenfalls eine neue Studie vor. Die Forscher sind in die größte globale Datenbank zur Umweltgesetzgebung eingetaucht und haben darin gezielt nach Maßnahmen gesucht, die Stickstoff betreffen. Am Ende stießen sie auf über 2700 gesetzliche Bestimmungen in fast 190 Ländern, die mit Abstand meisten im Agrarsektor. Viele führen scheinbar gar nicht dazu, die Stickstoffeinträge in die Umwelt zu verringern.
Over two-thirds of the nitrogen policy.
Mehr als zwei Drittel aller Regelungen im Agrarsektor schaffen Anreize für die Verwendung von Stickstoff oder erleichtern seine Vermarktung. Selbst in den USA, in Deutschland oder den anderen EU-Ländern zielt nur etwa die Hälfte der Bestimmungen darauf ab, Stickstoff als Umweltschadstoff zu regulieren. Die anderen fördern ebenfalls die Anwendung und den Verkauf von Düngemitteln. Das sind alles Länder, in denen Stickstoff eh schon im Übermaß eingesetzt wird.
Die Umweltversammlung der Vereinten Nationen hat im vorigen Jahr den Beschluss gefasst, mit Stickstoff grundsätzlich nachhaltiger und effizienter umzugehen. Dafür plädiert auch Henning Steinfeld. Bisher sei es ja so, der Gewässerschutz kreise um Nitrat, die Luftreinhaltung um Stickoxide und die Klimapolitik um Lachgas. Jeder Umweltsektor kümmere sich also um eine andere Stickstoffverbindung. So komme man nicht wirklich weiter, urteilt der FAO-Experte.
Es ist sicherlich ein Bereich, der uns große Sorgen macht. Aber es gibt eigentlich keine umfassenden Ansätze, mit dem Stickstoffproblem umzugehen.
Überdosis Dünger. Volker Mrazik über zwei Studien, die globalen Stickstoffemissionen der Tierhaltung und die Versäumnisse der Politik beleuchten.
Tolle Idee. Was wurde daraus?
Nach dem Debakel von Fleischmann und Pons 1989 in Sachen kalte Fusion melden sich immer mal wieder Tüftler zu Wort, die behaupten, ihnen ist diese Art der Energieerzeugung mit einfachen Apparaturen quasi im Keller gelungen. Der wohl prominenteste Vertreter ist der Italiener Andrea Rossi. Schon mehrmals hat er angekündigt, ein Gerät auf den Markt zu bringen, das wie von Geisterhand Wärme oder Strom liefert. Was daraus geworden ist, das hat Frank Rotelüschen recherchiert.
Its dimensions are 40 centimeters of light.
Anfang 2019. In einer Internetpräsentation stellt der italienische Ingenieur Andrea Rossi seine Erfindung vor. Ein blauer Kasten, 40 cm breit, 93 cm hoch. Er sieht aus wie ein kleiner Heizkessel und soll in der Tat Wärme erzeugen.
This is a module of 22 kilowatt of power.
ECAT, so heißt der blaue Kasten, soll eine Leistung von 22 kW liefern, so viel wie ein gewöhnlicher Heizkessel. Außergewöhnlich aber ist, wie die Wärme Rossi zufolge erzeugt wird. Nicht wie üblich durch eine chemische Verbrennung von Gas oder Öl, sondern durch einen Prozess, wie er üblicherweise nur im Inneren von Sternen passiert, die Verschmelzung von Atomkernen.
It is not chemical, it is nuclear.
Es funktioniert nicht chemisch, sondern nuklear. Allerdings nicht mit Stoffen wie Plutonium oder so. Stattdessen passieren da Kernprozesse, die kaum Strahlung erzeugen. Ein passender Begriff dafür wäre LENR.
LENR steht für niedrigenergetische Kernreaktion. Das ist dasselbe wie die sogenannte kalte Fusion.
Erläutert Sadri Hassani, Physiker an der University of Illinois. Und stellt damit eine Verbindung zu einem Forschungsfeld her, das seit 1989 verbrannte Erde ist. Denn damals vermeldeten die beiden Chemiker Martin Fleischmann und Stanley Pons in den USA eine vermeintliche Sensation. Während normalerweise extrem hohe Drücke und Temperaturen, wie sie nur im Inneren von Sternen vorherrschen, nötig sind, um Atomkerne zu verschmelzen, behaupteten die beiden, uns ist das bei Zimmertemperatur gelungen, mit einem simplen Versuchsaufbau.
Es scheint so, als wäre es möglich, eine fortlaufende Fusionsreaktion mit einer relativ billigen Vorrichtung zu realisieren.
Pons und Fleischmann hatten Deuterium, schweren Wasserstoff, in einen Stab aus Palladium geleitet. Dort sollten die Deuteriumkerne zu Helium verschmolzen sein, wobei Energie frei wurde, ganz ohne extreme Drücke und Temperaturen. Zunächst war die Fachwelt elektrisiert, denn es schien, als hätten Pons und Fleischmann eine Alternative zu den riesigen Versuchsanlagen gefunden, mit denen Physiker seit Jahrzehnten versuchten, das Sonnenfeuer auf der Erde zu zünden. Doch die Ernüchterung folgte rasch, erzählt Sadri Hassani.
Theoretiker haben bewiesen, dass die Behauptung von Fleischmann und Pons ein Ding der Unmöglichkeit war. Und Experimentalphysiker konnten den Effekt schlicht nicht reproduzieren, und zwar bis heute nicht.
Manche aber glauben nach wie vor an die kalte Fusion und machen munter weiter, wenn auch abseits der üblichen akademischen Pfade und unter einem neuen Label, der niedrigenergetischen Kernreaktion, kurz LENR. Allen voran Andrea Rossi, der italienische Ingenieur. In seinem ECAT sollen die Kerne von Nickelatomen mit Wasserstoffkernen zu Kupfer verschmelzen, und zwar über Mechanismen, die höchst spekulativ sind, über völlig exotische physikalische Kraftfelder.
Das sind alles nur Behauptungen. Rossis Theorien und Annahmen haben mit Physik nichts zu tun.
Auftrieb erhielt Rossi 2011, als sich schwedische Forscher sein Patent ansahen, ihm bescheinigten, dass Energie aus dem Apparat herauskomme und kein Betrugsversuch erkennbar sei. Einen tieferen Blick in das Innenleben seiner Fusionsmaschine verwehrte ihnen Andrea Rossi jedoch, wie auch anderen Fachleuten. Nach den Einzelheiten der Erfindung befragt, antwortet der Italiener stets, die könne er nicht preisgeben. Und Forschern, die das Gerät gern kritisch unter die Lupe nehmen würden, möchte Rossi seinen ECAT auch nicht zur Verfügung stellen. Begründung: Furcht vor Ideenklau. Deswegen liefere er seinen ECAT nur auf Leasingbasis aus, sagt Rossi, gesteuert würden die Geräte von seiner Firma aus. Prüfen lassen sich diese Behauptungen nicht. Auf Anfrage weigert sich Andrea Rossi, auch nur den Namen eines einzigen seiner Kunden zu nennen. Dass Misstrauen angebracht ist, zeigen die Erfahrungen in den USA, sagt Sadri Hassani.
In den USA hatten einige Firmen in Rossis Technik investiert, doch die stellte sich als unbrauchbar heraus. Das endete vor Gericht. Die Verfahren laufen wahrscheinlich heute noch. Das Ganze ist ein Schwindel. Es funktioniert einfach nicht.
It is absolutely fraud. It is impossible.
Dass dennoch immer wieder Leute drauf reinfallen und Geld in die vermeintliche Wundertechnologie kalte Fusion investieren, könne nur einen Grund haben, meint Hassani, ein eklatanter Mangel an naturwissenschaftlichem Verständnis.
Frank Grotelüschen über Andrea Rossi und die kalte Kernfusion, tolle Idee. Aber was wurde aus dem Fusionsreaktor im Mini-Format? Ein einfacher Bluttest, mit dem sich Tumoren erkennen lassen, würde die Krebsvorsorge für viele Menschen einfacher machen. Schon im vergangenen Jahr stellten US-Forscher einen solchen Test vor, der immerhin 8 verschiedene Krebsarten mit hoher Treffsicherheit entdecken konnte. Jetzt haben die Forscher in einer Studie mit 10.000 Teilnehmern untersucht, wie gut dieser Bluttest darin ist, neue Krebsfälle zu erkennen. Christine Westerhaus mit den Einzelheiten.
Wenn Krebszellen zerfallen, gelangen oft tumortypische Proteine oder Bruchstücke von Erbsubstanz ins Blut. Dass sich diese mithilfe spezifischer Bluttests nachweisen lassen, haben Anne-Marie Lennon von der Johns Hopkins University School of Medicine in Baltimore und ihre Kollegen bereits 2018 zeigen können. In einer Pilotstudie haben die Forscher den Test an gut 1000 Patienten getestet, die an Eierstock, Leber, Speiseröhren, Bauchspeicheldrüsen, Magen, Darm, Lungen oder Brustkrebs erkrankt waren. Der Bluttest konnte diese Krebsarten mit hoher Sicherheit nachweisen. In einer im Fachmagazin Science veröffentlichten Studie ging es jetzt darum, generelle Anzeichen für eine Krebserkrankung bei Menschen zu entdecken, die noch nicht erkrankt waren. Dazu haben die Forscher ihren Bluttest an knapp 10.000 Freiwilligen untersucht. Alle waren zwischen 65 und 75 Jahre alt und weiblich.
Uns ist es gelungen, mit Hilfe des Bluttests bei 26 Personen eine Krebserkrankung nachzuweisen. Zusätzlich entdeckten wir 24 Fälle von Krebs mit Standard-Screening-Tests. Wir konnten also die Zahl der entdeckten Krebsfälle verdoppeln, indem wir zusätzlich zu den gängigen Früherkennungsmethoden unseren Bluttest einsetzten.
Die Idee der Forscher ist deshalb nicht, andere Vorsorgeuntersuchungen wie Mammographie oder Darmspiegelungen zu ersetzen. Sie wollen ihren Bluttest zusätzlich einsetzen.
Unsere Vision ist, dass wir einen Bluttest entwickeln, den man zusätzlich zu anderen Vorsorgeuntersuchungen macht. Also wer, sagen wir, 50 Jahre alt ist und bei seinem Arzt eine Darmspiegelung und Mammographie macht, dem kann zusätzlich noch ein Bluttest angeboten werden, der viele verschiedene Krebsformen entdecken kann. Das ist ein minimalinvasiver Test und wir hoffen, dass wir damit Fälle einer Krebserkrankung früher entdecken können.
Für eine Untersuchung müssen Patienten eine Blutprobe abgeben. Darin suchen die Forscher nach spezifischen DNA-Bruchstücken und Proteinen, die generell von Tumorzellen abgegeben werden, unabhängig von der speziellen Krebsart. Diese Zellen haben spezifische Methylierungsmuster, die der Test erkennen kann. Anne-Marie Lennon und ihre Kollegen hoffen, mit ihrem Bluttest insgesamt mehr Menschen dazu bewegen zu können, zur Vorsorge zu gehen. Denn im Gegensatz zur Blutabnahme empfinden viele Menschen eine Darmspiegelung oder Mammographie als unangenehm.
Nicht jeder geht zu den empfohlenen Vorsorgeuntersuchungen. Die Compliance der Patienten ist nicht perfekt und deshalb denken wir, dass der Bluttest eine gute Ergänzung ist. Wir hatten in unserer Studie auch einen Fall, in dem eine Patientin 3 Jahre vorher eine Darmspiegelung gemacht hatte. Und wir haben mit dem Bluttest dann Darmkrebs in einem frühen Stadium entdeckt. Das zeigt, dass der Bluttest eine gute Ergänzung zu den bisherigen Vorsorgeuntersuchungen ist.
Doch es gab in der Studie auch Fälle, in denen der Bluttest Anzeichen für eine Krebserkrankung gefunden hat, obwohl die betreffende Person gesund war. Zwar lag diese Fehlerquote nur bei 1%, doch wenn ein solcher Bluttest bei vielen Menschen eingesetzt wird, würden diese falsch positiven Ergebnisse ins Gewicht fallen, gibt Udo Siebolz zu bedenken. Er arbeitet am Uniklinikum Halle und ist stellvertretender Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Molekularpathologie.
Bei einem Screening-Verfahren, wo Millionen von Menschen getestet werden, da sind die Anforderungen einfach ganz wichtig. Weil sie in der einen Richtung, wenn sie einen falsch positiven Test haben, dann wird der Patient ja zum Krebspatienten eingeordnet und entsprechend muss er dann ins Tumor-Screening. Das hätte er ja nicht gemacht, wenn er diesen Test dann nicht gemacht hätte. Und im anderen Seite ist es natürlich, wenn die Sensitivität zu gering ist, dann werden viele Patienten noch nicht erfasst, was dann auch ein Problem ist. Und das muss man eben in großen, großen Kollektiven zeigen. Denn ich glaube, in der ursprünglichen Publikation war 99% der Spezifität war es. Das heißt, auf 1 Million Patienten, dann sind das dann 10.000, die falsch positiv sind.
Würde der Test bei 1 Million Menschen eingesetzt, fände er bei 10.000 Personen Hinweise auf eine Krebserkrankung. Damit würden sich viele Menschen Sorgen machen, obwohl sie gesund sind.
Bluttest für Krebs, gibt es allgemeine Marker für eine Krebserkrankung? Das war ein Beitrag von Christine Westerhaus und weitere aktuelle Themen aus Wissenschaft und Technik, die hat heute Michael Stang in den Meldungen zusammengestellt.
Stille Corona-Infektionen werden unterschätzt. Die Isolierung von Covid-19-Patienten gilt als Schlüssel zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Die Wirksamkeit dieser Maßnahme zur Verhinderung neuer Infektionswellen hängt jedoch davon ab, wie viele infizierte Menschen erkannt und isoliert werden. Besonderes Augenmerk gilt dabei jenen, die keine Symptome einer Covid-19-Erkrankung zeigen. Ein Team der York-Universität in Toronto hat simuliert, wie stark sich Infektionswellen ausbreiten, wenn nur symptomatisch Infizierte erkannt und isoliert werden. Wie die Forschenden im Fachblatt PNAS darlegen, reichen diese Maßnahmen nicht aus, um die Epidemie nachhaltig eindämmen zu können. Demnach muss mindestens 1/3 der Fälle ohne Symptome erkannt und isoliert werden, um einen zukünftigen Ausbruch unter die Marke von 1% der Bevölkerung zu bekommen. Die Neandertaler in Italien sind nicht erfroren. Klimaschwankungen werden häufig als Auslöser für das Verschwinden der Neandertaler in Südeuropa vor knapp 40.000 Jahren vermutet. Ein Team der Universität Innsbruck hat nun einen 70 cm langen Tropfstein im italienischen Apulien analysiert, an dem sich das Klima im Zeitraum von 106.000 bis 27.000 Jahren rekonstruieren lässt. Wie die Geoforscher im Fachblatt Nature Ecology and Evolution darlegen, war dort der Übergang vom Mittel- zum Jungpaläolithikum entgegen bisheriger Vermutungen von keinen starken Klimaschwankungen betroffen. Physiker lösen ein altes Rätsel der Seefahrt. Schon 1893 bemerkte der norwegische Polarforscher Fridtjof Nansen bei der Fahrt durch das arktische Meer, dass sein Schiff stark abgebremst wurde. Bislang war unklar, wie es zu diesem als Totwasser bezeichneten Phänomen kommt. Mithilfe von Experimenten und Modellierungen hat nun ein internationales Forschungsteam dieses Mysterium untersucht und stellt in den Proceedings of the National Academy of Sciences die Lösung vor. Demnach entsteht dieser Bremseffekt immer dann, wenn das Meerwasser stark geschichtet ist. Dann verursacht die Bewegung des Schiffes zwei Wellenformen, die jeweils auf verschiedene Weise ihre Bremswirkung entfalten. Während die eine Wellenform stetig bremst, erzeugt die andere einen dynamischen Widerstand. Aerosole sind wichtige Überträger von SARS-CoV-2. Medizinische Fachgemeinschaften und Behörden sollten das Risiko der Luftübertragung von SARS-CoV-2 ernster nehmen als bisher. Das fordern mehr als 200 Forscherinnen und Forscher in einem im Fachblatt Clinical Infectious Diseases veröffentlichten Kommentar. Die Unterzeichner werfen der WHO und anderen öffentlichen Gesundheitsorganisationen vor, die Rolle der Aerosolübertragung vor allem in geschlossenen Räumen nicht ausreichend anzuerkennen und in ihren Empfehlungen für Schutzmaßnahmen zu berücksichtigen. Auch Dinosaurier haben klein angefangen. Ein Paläontologenteam vom North Carolina Museum of Natural Sciences in Raleigh hat bei einer Ausgrabung in Madagaskar einen winzigen Vorläufer der Dinosaurier entdeckt. Wie die Forschenden im Fachblatt PNAS schreiben, war Kongo Nafon Keli nur 10 cm groß und lebte vor 237 Millionen Jahren. Dieser Vorgänger der Dinosaurier und Pterosaurier ernährte sich von Insekten und besetzte vermutlich eine eigene ökologische Nische. Dadurch standen diese Tiere nicht in Konkurrenz mit größeren Reptilien, was ihre spätere Ausbreitung und Vielfalt ermöglicht haben dürfte, vermuten die Studienautoren. Mäuse lassen sich teilweise verjüngen. Erhöhte Gebrechlichkeit und Immunschwäche gehören zu den Hauptmerkmalen des Alterns. Einem Forschungsteam der Universität Bern ist es im Tiermodell gelungen, mithilfe einer neuartigen Zelltherapie diese zwei altersbedingten Beeinträchtigungen zu entschleunigen und teilweise rückgängig zu machen. Die bei Mäusen beobachtete Verschiebung der Immunzellbalance im Fettgewebe im Laufe des Alterns konnten die Forschenden auch beim Menschen bestätigen, schreiben sie im Fachblatt Nature Metabolism. Demnach zeigen die Resultate, dass der Alterungsprozess und die damit verbundenen degenerativen Begleiterscheinungen plastischer sind als bisher angenommen. Die WHO sieht kein erhöhtes Beulenpestrisiko in China. Nach mehreren Fällen von Beulenpest in China und der Mongolei hatten die lokalen Gesundheitsbehörden die Sicherheitsvorkehrungen verschärft. Alle Infizierten hatten zuvor Wildfleisch gegessen, in mehreren Fällen handelte es sich um Murmeltierfleisch. Mehr als 140 Kontaktpersonen seien unter Quarantäne gestellt worden. Heute teilte die Weltgesundheitsorganisation mit, dass der Ausbruch der Beulenpest in China gut gemanagt werde und kein hohes Risiko darstelle.
Soweit die Meldung aus der Wissenschaft heute von und mit Michael Stang.
Sternzeit, 7. Juli. Herr Hyakutake und sein Komet. Vor 70 Jahren kam in der Nähe von Nagasaki Yuji Hyakutake zur Welt. Er machte eine Ausbildung zum Fotografen und arbeitete einige Jahre für eine Zeitung. Yuji Hyakutake war 15 Jahre alt, als im Jahr 1965 der Komet Ikeya-Seki am Himmel leuchtete. Dieses Erlebnis machte ihn zu einem begeisterten Amateurastronomen. Er war geradezu davon besessen, selbst einen Kometen zu entdecken. Weihnachten 1995 gelang ihm das zum ersten Mal. Auch 5 Wochen später, am 30. Januar 1996, hat Yuji Hyakutake den Himmel mit einem großen Feldstecher abgesucht. Das wöchentliche Ritual führte erneut zum Erfolg. An jenem Abend erspähte er im Sternbild Waage einen schwachen Nebelfleck, der zuvor nicht an dieser Stelle gestanden hatte. Innerhalb weniger Tage machten weitere Beobachtungen klar, dass Yuji Hyakutake der ganz große Wurf gelungen war. Der Komet, der wie üblich nach seinem Entdecker benannt wurde, war auf einer ganz besonderen Bahn unterwegs. Bereits 8 Wochen nach der Entdeckung lief Komet Hyakutake nur knapp 15 Millionen Kilometer entfernt an der Erde vorbei. Der Komet wurde dabei so hell, dass er wochenlang mit bloßem Auge am Sternenzelt zu sehen war. Zum Teil spannte sich sein dünner Schweif über den halben Himmel. Yuji Hyakutake hat keinen weiteren Kometen mehr entdeckt. Er starb im April 2002 im Alter von nur 51 Jahren. Sein berühmter Komet taucht in rund 70.000 Jahren wieder auf.
Und morgen fragen wir in Forschung aktuell, wie schnell lässt sich die Erde abkühlen? Und nach den Nachrichten geht es hier weiter mit Wirtschaft und Gesellschaft und der Lage der Wirtschaft in der EU, dem Jahresbericht der Welthungerhilfe und den Filialschließungen bei der Commerzbank. Guten Empfang auch dieser Sendung wünscht Ihnen Uli Blumenthal.
Forschung aktuell. Folgen Sie uns auf Twitter unter DLF Forschung.